Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Das ist ja immer meine Frage, wenn als kulturwissenschaftlicher Idee die kulturelle Teilhabe, sage ich immer. Kultur und ist ja auch Urlaub und Erholung und Reisen ist ja auch Kultur. Wer das immer einengt auf Musikveranstaltungen und Bücher lesen, ist Quatsch. Kultur ist so viel, was viele gar nicht ahnen. Ich meine, Essen, alles und eben auch mal reisen und auch genießen diese Reisen. Und da ist die Frage, wie kann ich teilhaben?
Ernste Themen bei schönem Wetter. Die Alles muss raus Sommerfolge.
Es ist hier die letzte Sommerfolge aus diesem Sommer 2023, der uns ja alle sehr bewegt hat. Und es ist eine Folge wieder mit meinem Vater, der gerade mit leerem Blick aufs Meer starrt. Und wir würden gerne in dieser Folge etwas klären. Und zwar, warum eigentlich der Sommerurlaub so wichtig ist. Und das ist passend, der Sommerurlaub zwischen meinem Vater, meiner Mutter, meinem Bruder, seiner Schwägerin und dem Kind neigt sich dem Ende zu und mein Vater und ich warten eigentlich nur noch auf das Schiff, das uns abholt und nach Hause bringt. Und deswegen dachte ich mir, reden wir einfach mal beide über den Sommerurlaub. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr lernt darüber, warum ein Sommerurlaub so wichtig ist. Und im Prinzip machen wir beide jetzt so ein bisschen so eine Kulturgeschichte des Urlaubs. Und liebster Vater, wann hat denn eigentlich in Deutschland der Sommerurlaub begonnen? Also wann war Urlaub im Sommer eine Sache, die nicht nur die Fürstenhäuser machen mit einer Sommerfrische?
Na, das hängt ein bisschen damit zusammen, als sich sozusagen der Bürger emanzipierte vom Adel und sagte, ja, ich bin auch was, ich kann mir auch was leisten. Und dann gab es so die ersten Ansätze, dass man erstmal in die Sommerfrische fuhr, also in die Gegend, Umgebung seiner Stadt, in der man wohnte. Man rede hier immer vom 19. Jahrhundert. Davor war eher es üblich, dass die adligen Familien ihre Kinder losschickten in die Fremde, um sich dort zu bewähren. Meistens mit einem Erzieher zusammen, mit einem Beobachter, ein paar Aufpasser. Die sollten dort Museen für andere Fürstenhäuser und Adlige besuchen und Kunstgegenstände kaufen zum Teil. Aber ich rede jetzt hier tatsächlich von dem zart beginnenden Massentourismus. Und der war erst möglich, natürlich durch die Entwicklung der Verkehrsmittel, hier vor allen Dingen die Eisenbahn, und die also die Leute tatsächlich transportierte und die Entwicklung der Mindestlöhne und der Reallöhne. Klar, man kann nur verreisen, wenn man entsprechend was übrig hat am Ende des
Aber
Monats.
Aber wofür interessiert sich das Bürgertum für Mindestlöhne und Reallöhne?
Ja, die brauchten auch, die mussten Geld verdienen, ne? Also musste Geld da sein, das musste übrig bleiben.
Ja.
Ne? Und dann kam ja erst der Arbeiter und der Angestellte, also der vierte Stand, wenn man so will. Und die befreiten sich zwar von dem Zwang, nur in die nähere Umgebung zu fahren, sondern versuchten die ersten Wege ins Gebirge, Deutschland, Polen, ja. Tschechien, also Tschechoslowakei, so in diese Gegenden da, oder Alpen war sehr beliebt. Ja. Und dann wurde dort eine Woche, mehr ja nie, Urlaub gemacht. Meistens bei einer Wirtin, bei in einem Wirtshaus oder in einem Privatvermieter.
Würdest du sagen, Urlaub ist proletarisches Recht? Muss man Urlaub machen, um ein guter Arbeiter zu sein?
Ja, man muss schon Urlaub machen, wenn man sich vorstellt, unter welchen Bedingungen die Leute gearbeitet haben. Damals noch, der Werkbund war erst am Beginn, dass man dort menschenwürdigere Fabrikhallen und Abläufe und Arbeits-8-Stunden-Tag einführte, sodass es eben nicht nur sozusagen eine Ausbeutung tatsächlich war, aber nicht mehr diese körperliche, gesundheitlichen Schäden hervorrief. Also die ungelüfteten Fabrikhallen, man muss sich das vorstellen, der ganze Rauch der Maschinen, der Dampfmaschinen, der Schlote, der Pressen. Und der
aber ich stelle mir das so krass, es ist so ein bisschen so ein idealisiertes Bild vor. So, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass im 19. Jahrhundert aus diesen schmauchigen Fabriken die Leute dann im Sommer gesagt haben, so jetzt aber eine Woche nach Wernigerode.
Das beginnt lang. Nee, 19. schon nicht mehr. Es ging dann schon ins 20.
Okay.
Ich rede jetzt von den 20er Jahren, also vor Hitlerzeit.
Also es hat noch ein Weilchen gedauert.
Es hat noch ein Weilchen gedauert, ja.
Okay.
Ja.
Wer war denn da das Vorbild? Also wie man reist und wie man Urlaub macht? Wo kam denn das her? Ist das eine deutsche Kultur oder gab es sowas in England oder in Frankreich schon
in
bevor
England,
uns?
Da gibt es ja die berühmten Küstenstädte, die Küstenurlaubsorte, wo die Leute hinfuhren, ne? Und da ihren Urlaub verbrachten und badeten und sich die ganze Familie sozusagen dort am Strand saß und der Vater noch, sagen wir mal, aus heutiger Sicht sehr seltsam bekleidet, meistens mit Anzug noch oder irgendwie, also man hatte Bademode, war noch nicht so verbreitet. Ja, es war in Europa verbreitet, Frankreich, England,
ja.
Skandinavien, da denke ich mal, war noch nicht so, die waren sehr arm, darf man nicht vergessen, ganz zu schweigen von Island, also Island war ja
ein Traum.
Das war also noch nicht so, also hier unser europäisches Festland, da war schon ein gewisser Standard im Urlaub vorhanden.
Würdest du sagen, dass dann England nicht nur die Arbeiterbewegung weit nach vorne getrieben hat, sondern eben auch tatsächlich die Urlaubsbewegung und das Arbeiten und Urlaub so erst in dieses Bewusstsein von uns gerückt ist? Also ich habe jetzt vor kurzem eine Kolumne in der Berliner Zeitung geschrieben und da schreibe ich eben auch, dass dass es nicht darum geht, eine Pause zu machen, sondern dass es darum geht, Kraft zu sammeln bis ins nächste Jahr.
Na gut, das war ja...
Also dass dieses Urlaubsverständnis und Kraftverständnis ja erst da sein kann, wenn du eben dich auch verausgabst arbeitsseitig.
Die Pause war einerseits von dem Arbeiter und Angestellten gewünscht und er wollte es haben. Andererseits war es natürlich auch die Interessen des Unternehmers, dass die Leute mal ein bisschen ausgeruhter und kraftvoller wiederkamen.
Aber musste
Arbeit.
Man auch die Unternehmer verzwingen. Das war jetzt nicht so, dass die freiwillig gesagt haben.
Ja, natürlich. Die Gewerkschaften spielten da eine große Rolle und die organisierten ja zum Teil auch Reisen und Urlaub. Und Heime, was es alles gab. Also vor 1933 gab es das auch schon alles.
Ja.
Man darf es nicht immer bloß in diese Richtung KDF oder FDGB-Urlaub oder so weiter schieben, wobei ich sie nicht beide vergleichen möchte.
Ja. Hitler war ja dann im Prinzip mit KDF, Kraft durch Freude, mit diesen organisierten Urlauben für Arbeitende, der Erste, der verstanden hat, dass man eben ein Volk auch mit Urlaub betäuben kann.
Natürlich, die wurden sozusagen kaserniert, entweder auf einem herrlichen Schiff, auf einem Kreuzfahrer oder in Heimen und im Gebirge oder mit Partnern im Ausland, also in Norwegen, Schweden oder Spanien war sehr beliebt, schon aufgrund der Nähe zu Franco, dem Diktator dort. Also war auch eine gewisse Sicherheit vorhanden, dass ideologisch da nichts passierte und die Leute absprangen. Und wie gesagt, es war... Hitler meinte, er braucht die Leute ja wieder erholt zurück und wollte den Wehrwillen und den Arbeitswillen und die Arbeitskraft wiederherstellen. Also nicht Hitler, sondern die Leute, also die Idee des Kraft durch Freude, nicht? Also so hieß es ja.
Gibt es Dinge, die wir heute noch haben, die dort entstanden sind? Also das scheint ja so, dass Urlaub an der Stelle politisch sein kann. Also dass man einen Sommerurlaub politisieren kann, ist jetzt glaube ich auch eher ungewöhnlich, aber gibt es so... Errungenschaften, die ich jetzt wirklich ganz brutal in Anführungsstriche setze, die eben im Nationalsozialismus eingeführt wurden für die Arbeiten, die bis heute Bestand haben. Also wie zum Beispiel das FDGB ist ja...
Ich denke schon mal, die Errungenschaft war schon mal der Jahresurlaub für Arbeiter und Angestellte, dass es den gab, also per Gesetz, den man also nehmen konnte und musste ja zum Teil auch, also immerhin, wie es man benötigt wurde. Ne? Also ganz freiwillig konnte der ja nicht gehen, wurde eingeteilt.
Ja.
Die Reise wurde zugeschrieben. Ne? Also es war schon, das wäre so, glaube ich, die Errungenschaft fällt mir immer schwer, ne? Aber man muss es so sagen.
Ja.
Denn der Jahresurlaub wurde dort eingeführt. Und der Missbrauch dieser Geschichte,
Ich sehe
also
auch,
kann man Urlaub missbrauchen? Also es war, wo,
nein,
wo
hat die Leute geschult hat. Das war ja, das ging ja weiter auf den Schiffen oder in den Heimen oder in den Hotels. Das ging ja mit Fresseschau und Zeitungsvorlesen und Übertragung, Hitlerreden über am Frühstückstisch oder am Mittagstisch.
Ja.
Das war Indoktrination im höchsten Grade, nicht?
Wie denkt man sich sowas eigentlich aus? Also wie, das ist ja schon auch ein sehr perfider Plan zu sagen, wir schenken den Leuten Urlaub, aber sie müssen Hitlerreden zum Frühstück hören. Ja, also so, wie denkt man, wie kommt man denn darauf überhaupt?
Na, das ist eine Diktatur eben. Das ist eine gesamte Beeinflussung der Menschen. Also dass man sagt, wenn du schon hier sitzt, dann hör dir auch den Führer an, ne? Und die Leute haben sich das ja angehört. Wie, weiß ich nicht genau, aber nicht alle haben ablehnend reagiert. Ne?
Und ist das subventioniert gewesen? Also musste man dafür sehr wenig bezahlen?
Ja, das war sehr preiswert. Ich kann die Währungsverhältnisse jetzt nicht mehr aus dem Kopf so sagen, aber ich denke, ein paar Reichsmark, also die wenig Geld beanspruchte aus dem Jahresetat eines Arbeiters. Ne?
Würdest du sagen, dass es der Zweite Weltkrieg hätte kürzer gedauert, gäbe es kein FDG, kein KDF?
Kürzer?
Also wäre der kürzer gewesen, wenn die Menschen sich nicht hätten ausruhen können?
Nee. Das gab es ja dann nicht mehr. Im Beitritt in den Krieg 1939, dann wurden ja die Schiffe eingezogen für Kriegszwecke und selbst als Frachter oder als Truppentransporter genommen oder als...
Also ich dachte immer, dass es das bis 45 gab, also dass doch sozusagen in den Ruinen die Leute darauf bestanden haben, mit dem Reisebus nach Prora zu fahren.
Nach und nach wurde das dann eingestellt. Prora war ja ein großer Versuch, wurde ja dann kaserniert, nicht? Also das war ja dann...
Wie findest du das eigentlich, dass jetzt in Prora so Eigentumswohnungen verkauft werden und Ferienwohnungen?
Unheimlich, gruselig. Ich kann mir vorstellen, dass man da nachts so die Leute hört. Wobei es ja gar nicht fertig wurde, richtig.
Ja.
Also nur Bruchteile der Anlage. Weiß ich, 2 Kilometer oder eine furchtbare Idee, die man ja aus dem Weltraum sehen kann wohl. Also das muss furchtbar gewesen sein.
Allein, die Geister des Faschismus, den machst du dann in deiner Eigentumswohnung an der Ostsee Urlaub.
Ja, man hört dann die Stimmen da, die Schreie und Befehlston. Und später war es ja dann NVA, nicht?
Kasernen. Ja.
Auch nicht angenehm. Wer das in seiner Einberufung zu stehen hatte, Prora, der hatte eigentlich mit der Welt abgeschlossen.
Was ist da passiert?
Er war am Ende der Welt. Also Rügen ist zwar hübsch, aber nicht für einen Soldaten.
Ja.
Und wenn er dann guckt er dann aus seinem Objekt da raus und sah die Mädels da auf dem Strand rumspringen und konnte nicht raus. War ja schon eine Form von Quälerei.
Also ich beschreibe den Hörerinnen und Hörern, meine Mutter rennt hier in kurzen Hosen und einem Tuch durch die Gegend und schleppt so die stählernen Metallkisten, die wir eigentlich beim Dreh immer benutzen, durch die Gegend und kein Mensch weiß warum. Und bewegt so Dinge. Also, liebste Mutter, du musst, setz dich bitte hin, guck aufs Meer. Nutz die letzten 10 Minuten und gucke aufs Meer. Dieses FDGB, woran hat sich das orientiert? Weil du meintest ja gerade, oder eben hast du ja gesagt, nee, das hat eigentlich nichts miteinander zu tun und will es auch nicht miteinander vergleichen. Aber woran hat sich das FDGB orientiert?
Es hat sich schon an der Idee orientiert, werktätigen Leuten nach der Arbeit Erholung anzubieten. Natürlich auch mit dem ideologischen Hintergrund, sozialistische Persönlichkeiten zu fordern.
Also ist doch ähnlich eigentlich.
Ja, aber doch, der Inhalt ist ja was anderes. Also Form und Inhalt passt ja da nicht so. Also einmal war es die faschistische Ideologie und hier sollte eine neue Arbeiterschaft entwickelt werden, ein sozialistisches.
Aber ist es nicht auch Propaganda?
Ja, natürlich.
Hätte jetzt, nehmen wir mal an, wir beide wären mit Wolf Biermann 1900, wann ist der abgehauen? Wann wurde der, also wann durfte er nicht zurück?
76 ist
er. 76 abgehauen, wenn jetzt sozusagen Westdeutschland sozialisiert hättest, würdest du da nicht auch so, naja, es war eigentlich auch nur Propaganda, die man dann da, natürlich. Hat man zum Frühstück, hat man Ulbricht reden oder Honecker reden gehört.
Ja, Ulbricht reden oder Honecker oder Zeitungsschau, ein neues Deutschland auf dem Tisch. Das ist eben das Gefährliche gewesen, was mir auch immer aufstößt, die Ähnlichkeit. Nicht? Man wollte was ganz Neues vermitteln natürlich, Sozialismus, freie Idee, Kommunismus, freie Menschen, die den Ausbeutungsgedanken überwunden haben, auch die reale Ausbeutung. Und dann nimmt man mal so Methoden, die eigentlich schon so verbraucht waren, aus meiner Sicht, nicht? Aus der Sicht vieler anderer, die das nicht gut fanden.
Und das alles im Urlaub?
Ja.
Also es muss ja, es ist ja dann trotzdem, dann ist ja, also hast du Erinnerungen daran, wie diese Art Urlaube, FDGB-Urlaube waren?
Ich habe, glaube ich, nur ein oder zwei gemacht. Das war irgendwie damals in Schwerin, eine riesen Hotelanlage. Mittagessen war eingeteilt, klar, Zeiten musste man einhalten, Hotelzimmer ähnlich. Und dann gab es eben Veranstaltungen, aber nicht keine politischen, sondern weiß ich, der Zauberer Dimitri kommt mit seinem Puppentheater oder irgend sowas und dann irgendwie unter, also war keine ideologische in dem Sinne, keine Schulung oder was.
Was war denn der erste Urlaub, an den du dich erinnern kannst?
Als Kind?
Ja. Ne, oder überhaupt der erste Urlaub, den du so als Urlaub in Erinnerung hast?
Ne, das war mit den Eltern irgendwas. Irgendwie nach Barbe oder nach hier an der Ostsee.
Ja.
Da sowas in der Art.
Wie hast du deine Eltern damals beobachtet im Urlaub? Also wie haben die sich verändert? Waren die dann waren die so wie du jetzt so?
Waren entspannt. Gerade wenn wir so am Wasser waren, Teupitz oder Klein Töris oder wo auch immer, oder Zernsdorf, wenn man dort Urlaub mal, Bootshaus, dann waren die eben mit ihrem Boot beschäftigt, da so ein kleines Delfinbötchen, so eine Art etwas größeres Faltboot mit einem Motor dran. Und dann wurde sich da konzentriert. Vater bastelte stundenlang daran rum und Mutter kochte, war alles sehr einfach, nicht? Und die waren eben, hatten Spaß.
Ja.
Ich hatte mein Faltboot, bin, als ich älter war, bin ab und sie sind auch mal losgefahren alleine. Lustig war, wo es immer Mutter saß, wie war das vorne und Vater hinten und der Motor war furchtbar laut. Das war so ein Tümmler, 2,5 PS. Und dann immer, wenn Vater angeblich was falsch machte oder auch wirklich was falsch, brüllte sie von vorne, Erich! Und ich war dazwischen. Ich war immer furchtbar. Also das war manchmal ein bisschen nervig.
Wann kannst du dich erinnern, war der Moment, wo du gesagt hast, ach, eigentlich habe ich jetzt die Schnauze voll von Urlaub mit den Eltern? Wann war das so ungefähr?
13, 14 so.
Was war dein erster Urlaub alleine?
Alleine war, ach so, das war ganz nett. Lass mich überlegen, 1966. Und da muss ich so 14, war ich 14?
Ja. Oder?
Rechne mal mit, weil,
Kann ich nicht, ja.
Und da war ich 66 alleine, bin ich allein nach Prag gefahren. Aber immerhin, ne? Das ist auch nicht so selbstverständlich. Unsere Grenzorgane haben ein bisschen geguckt, als mein Ausweis aufschlug. Aber wir hatten da, wie gesagt, die Eltern hatten da Bekannte. Ich glaube, das war, ging nach Karlovy Vary oder nach Prag. Und dann wohnte ich da bei den Bekannten, musste ich dann noch mit dem Zug fahren von Prag. Und kam da auch alleine durch.
Wie war dieser erste Urlaub
aufregend. Allein? War ja ganz andere Sprache und man, sich zurechtfinden. Und dann hatte ich da so mir was aufgeschrieben, wie man das so sagt. Der Flak, zu wann geht der Zug? Flak nach Dzyczany. Und dann haben mir dann was aufgeschrieben. Dann wusste ich 14:03 auf Bahnsteig 5. Aber alle nett, alle freundlich. Alle hilfsbereit.
Ich finde das lustig, dass das, also was du gerade beschreibst, beschreibt letztendlich auch die Reisen, die ich mit 16, 17, 18 gemacht habe, mit dem Zug nach Marokko fahren zum Beispiel. Dieses so, die Welt verstehen durch Sommerurlaub. Also bei mir war es ja dann auch immer in den Sommerferien. Hast du eine Erklärung oder eine Begründung dafür, warum Reisen so, egal ob man nach Zernsdorf fährt oder nach Prag oder in die USA oder wo auch immer hin. Reisen macht was mit einem. Woran liegt das? Dass man so, dass es einen verändert. Ich frage mich das immer, was verändert es mit einem und warum macht es das mit einem?
Na, ich denke, dass man ist ja erstmal, also im guten Sinne des Wortes ausgeliefert, nicht? Man ist ja der neuen Situation ausgeliefert und ist alleine, hat seine Hülle nicht, seine Wohnung, seine Bekannten, wo man Schutz empfindet und ist erstmal da. Man muss sich zurechtfinden, sprachlich in vielen Fällen oder organisatorisch, dass man weiß, wo kann man was essen, wo kann man was das und dies und das besorgen. Und dann muss man sich neu organisieren. Ich glaube, dieses Neuorganisieren in allen Fällen, egal ob so oder als Sprache oder als Essen oder als Wohnung besorgen, das ist schon eine Herausforderung, die man ja im normalen Leben nicht immer hat, abgesehen von den Arbeitsaufgaben.
Wie war das, als du dann, also weil Reisen ist ja auch so ein ganz wichtiges Thema für die Bürgerinnen und Bürger der Deutschen Demokratischen Republik gewesen.
Ja, ja.
Und die fehlende Möglichkeit ins imperialistische Ausland zu reisen.
Sagen wir mal ruhig kapitalistisch.
Eine kleine Provokation. Also sozusagen in die NATO-Staaten.
Das war noch schlimmer.
Also einfach nach Frankreich mal in Urlaub zu fahren oder nach Spanien in Urlaub zu fahren oder auch mal in die USA zu fahren. Also dieses Reisen hat ja im Prinzip, der Sommerurlaub hat auch eine Revolution ausgelöst, wenn du so willst. Weil das war ja einer der Hauptbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger der DDR, ins Ausland fahren zu können. Wie war das dann, als du dann 1990 dann die Möglichkeit hattest, jetzt nicht mehr nach Rumänien in Urlaub zu fahren, sondern eben nach Gran Canaria?
Also ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen ruhiger als viele andere Leute, glaube ich. Ich war klar, war schon eine Sensation, wenn man da im Meer war und diese Palmen da und alles ganz andere Gegend hatten wir ja alles gar nicht. Rumänien, wo gar nicht, hatte keine Palmen, müssen so reingesetzte Palmen vom Hotel. Also es war schon irgendwie was anderes, man atmete durch, aber ich sagte jetzt, naja, gut, jetzt können wir es, aber nur erstmal abwarten. Wer kann es, nicht? Wer kann denn das sich alles leisten?
Ja. Ist dann eben der Trick des FDGBs, des KDFs, dass eben Reisen klassenlos gestaltet wurde. Also, dass eigentlich jeder in den Urlaub fahren kann, der muss sich nur beantragen, muss eben nur so einen Antrag stellen, dass er eben das machen kann. Und ist das nicht grundsätzlich eine gute Idee, wenn du sagst, plötzlich 1990 war es eben so, naja, was ist denn, wenn wir es uns nicht mehr leisten können? Also wenn der Sommerurlaub plötzlich wegfällt, weil er nicht mehr bezahlbar wird. Also würdest du sagen, grundsätzlich ist es eine gute Idee, dass es einen staatlich subventionierten Urlaub gibt?
Ja, einen staatlich subventionierten Urlaub, das heißt also wie eine Art Freizeit, die man...
Na, wie ein FDGB, ja. Vielleicht nur ohne politische Indoktrination.
Könnte man sich vorstellen, ja. Aber wie gesagt, ohne Beeinflussung, dass man den Leuten sozusagen das draufsetzt, noch auf die normalen Vergütungen.
Das Unheimliche ist, dass ich mir vorstellen könnte, dass die AfD eine Partei in Deutschland ist, die genau sowas versucht durchzusetzen.
Naja.
Was machen wir da?
Da fahren wir doch nicht mit. Und es war ja auch nicht so gedacht, es war ja in dem Sinne jetzt, also weder bei Hitler noch später die Idee der klassenlosen Reise. Natürlich gab es Klassen auch bei Hitler, in der Faschismus.
Ja.
Vom Arzt und weiß ich runter bis zum Fabrikarbeiter und die haben da ganz andere Ziele gehabt und sind auch nicht unbedingt mit so einem Massenfrachter da mitgefahren, mit so einem KDF-Schiff, die oberen Herrschaften.
Ich meine, wie traurig ist es eigentlich, dass selbst der Sommerurlaub im Kapitalismus, so toll auch der Kapitalismus ist, ich betone das ja immer, dass ich auch ein großer Nutzen dieser Wirtschaftsform und dieser Gesellschaftsform.
Ja, eben, Wirtschaftsform darf man nicht vergessen. Ne?
Dass selbst der Sommerurlaub eben ein Privileg wird. Also zum Beispiel eine Reaktion war auf die Berliner Zeitungskolumne, die ich geschrieben habe, so kritisch. Ja, ist ja schön, dass du sagst irgendwie, dass der Sommerurlaub dafür gemacht wird, um Erinnerungen zu schaffen, aber das kann sich eben nicht jeder leisten. Und irgendwie macht mich das traurig, weil es die Wahrheit ist. Also so, dass das, dieses, was wir hier gerade hatten für 12 Tage, ist so ein großes Privileg und so besonders, dass wir uns das leisten können, zusammen Urlaub zu machen. Wie können wir diese ungerechte Gesellschaft weiter unterstützen, ist die Frage an dich, wenn wir nicht mal alle Urlaub machen können?
Das ist ja immer meine Frage, wenn als kulturwissenschaftlicher Idee die kulturelle Teilhabe, sage ich immer, Kultur und ist ja auch Urlaub, Erholung und Reisen ist ja auch Kultur. Wer das immer einengt auf Musikveranstaltungen und Bücher lesen, ist Quatsch. Kultur ist so viel, was viele gar nicht ahnen. Ich meine, manchmal essen, alles und eben auch mal reisen und auch genießen diese Reisen. Und da ist die Frage, wie kann ich teilhaben? Nicht, welche Möglichkeiten habe ich? Und da haben wir eben, sehen wir eben, dass viele Menschen gar keine Möglichkeit haben finanziell.
Ja.
Durch Arbeitslosigkeit, durch 4 Kinder oder durch 3 oder durch der Mann verstorben oder die Gehälter reichen nicht, die Mieten werden immer höher. Dann kann man keine großen Sprünge machen. Dann wird man die Kinder betteln nach Kleidung, nach Spielzeug, nach Technik, da sind Grenzen. Und das ist das Problem. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Gesamtvermögen ist einfach bizarr zum Teil.
Würdest du sagen, dass diese Ungerechtigkeit, das ist ja eine Ungerechtigkeit.
Natürlich ist eine Ungerechtigkeit.
Dass diese Ungerechtigkeit dazu führt, dass zum Beispiel die AfD 23% hat?
In der Sonntags- da fühlen sich Leute, wie sagt man, immer stehen gelassen und denken, dass so eine Partei dann irgendwelche tollen Ideen hat, wie dann wieder mehr Arbeit, mehr Geld und was euch entstehen kann.
Diese Ungerechtigkeit entsteht ja gerade auf der ganzen Welt. Also es ist ja in allen kapitalistischen Ländern hast du liebe Hörerinnen und Hörer, das klingt immer so, als wenn ich das so ganz kritisch meine. Ich meine es gar nicht so kritisch, sondern ich benenne es jetzt einfach mal nur so. Also du hast in den USA die große Angst, dass Trump, oder nicht die große Angst, das ist völlig falsch, also du hast die Annahme, dass Trump der nächste Präsident wird, der auch eben so eine autoritär-faschistoides System wie zum Beispiel in Italien macht oder ganz knapp in Spanien haben die Faschisten gewonnen oder eben in Südamerika gewinnen die Faschisten oder stellen sich zur Wahl. Also würdest du sagen, dass wir etwas erleben, dass die Faschisten wieder mehr Einfluss gewinnen, weil zum Beispiel Reichtum so ungerecht verteilt ist?
Ja, das... Die Menschen glauben, dass dann diese populären Ideen dieser Parteien ausreichen würden, um das zu verändern. Und das ist ja falsch, denn diese Parteien fußen genauso auf dem kapitalistischen Grundhumus, sage ich mal, wie die anderen. Nur, dass die anderen eben sich selbst verstrickt sind in Korruption, in Langeweile, in der Frage, sie können es nicht mehr lösen und in Streitereien und Ideenlosigkeit. Mutlosigkeit, um mal mit Parteien linker, mittlerer Möglichkeiten zusammenzugehen. Da ist eben das, und da sagen die sich, ne, dann will ich die mal, leider. ist es so.
Warum schaffen die Linken? Das ist doch eigentlich, das wäre doch jetzt der Moment der Linken, zu sagen, so, wir schaffen jetzt eben diese Ungerechtigkeit ab. Also sie sagen es ja auch. Also das Wahlprogramm der Linken ist ja immer, da ist ja das große Reden von Ungerechtigkeiten und dass die Ungerechtigkeiten überwinden werden muss. Und diese Ungerechtigkeiten heißt, also Miete, die sich jeder leisten kann. Kulturelle Teilhabe für jeden, also dass es wichtig ist, dass jeder ins Theater gehen kann, dass auch jeder reisen kann, dass jeder was erleben kann. Warum schaffen die Linken es nicht mit ihrem Wahlprogramm, die ja in der linken DNA steckt es ja drin, diese Gleichberechtigung für alle. Warum kriegen die das nicht hin, dass die jetzt die Stimmen bekommen?
Weil man ihnen nicht abnimmt, dass sie, die wirtschaftliche Kompetenz wird ja fast gegen null bei diesen Parteien gewertet, nicht ganz gegen null, aber sie wird ihnen nicht zugetraut, dass sie so eine, sagen wir mal, so eine Volkswirtschaft so in Gang setzen, dass das dann alles so passiert. Und das ist das Problem. Und dann, gut, wir haben ja schon mal, DDR wurde ja schon mal von Linken in Anführungsstrichen gegen Baumi fahren, nicht? Weil sie eben auch die Ideologie immer als erstes nahmen und die Ökonomie vernachlässigt haben.
Würdest du sagen, dass die Welt zurzeit so erschöpft ist, dass wenn die Welt könnte, sollte sie mal einen Sommerurlaub machen?
Das ist so, genau, das ist schön gesagt. Mal einfach mal so diesen, wie heißt es, Parlamentsferien. Diese machen sie ja zwar alle, aber sie arbeiten ja weiter. Ne?
Ja.
Ja, aber die Welt sollte mal tief Luft holen und sagen so, und danach sollte man so sagen, da haben wir doch einiges zu tun.
Was haben wir zu tun?
Naja, wir haben erstmal zu ermöglichen, dass überhaupt weitergelebt werden kann. Ne? Das sollte man ernst nehmen. Die Klimafrage erleben wir ja. Dann müsste man überlegen, eben, wie schaffen wir kulturelle Teilhabe, wie schaffen wir Umverteilung.
Lustigerweise, dieses Wort Umverteilung ist alleine schon so ein sehr starkes Reizwort. Da kriegen explodieren schon die FDP-Wählenden.
Ja, aber es geht nicht anders. Es kann nicht Milliarden, Trilliarden, die sind ja Könige, haben ja weiß ich wie viel Geld.
Ja.
Und andere und Produzenten von Raketen, von Zivilen haben noch unvorstellbare
Eigentum. Da wird ja immer argumentiert mit dem Satz, aber die haben sich's verdient. Die haben sich ja erarbeitet.
Ja, aber man muss doch ihnen dann sagen, hallo, hatte ja nicht auch einen Koch dabei, nicht? Nach dem berühmten Gedicht von Bertolt Brecht. Also es sind ja immer Unmengen von Menschen auch beteiligt, das so ermöglichen, diesen Reichtum.
Ja. Meinst du, der Mensch ist in der Lage zu lernen, zurückzugeben?
Ja, wahrscheinlich ist ihm das nicht so gegeben. Hat er verlernt, ne? Diese Ur,
zu teilen.
Diese urzeitlichen Verhaltensweisen sind verschwunden. Nicht bei dem ersten Diebstahl in einer Sippe, wo Getreideschale lag, und die hat man dann gestohlen, anstatt zu fragen, gibst du mir was ab? Da ging das Problem los.
Ich habe so das Gefühl, während wir darüber reden, ist es also auch hier nochmal an die Hörerinnen und Hörer eine aktive Ansprache. Es ist schon faszinierend, was der Kulturwissenschaftler, du in diesem Fall, leisten kann mit einem ganz einfachen Nachdenken über den Sommerurlaub, wo man da landet. Weil das ist ja eine logische Konsequenz, wo wir gerade sind, nämlich dieses Teilen und Erholen. Dieses Lernen und Verstehen, dass es ja alles Teil dieses Sommerurlaubs ist. Und ich frage mich, diese Erschöpftheit, die wir auch alle ja spüren in der Gesellschaft, ich selber, die ich sehe, und diese Erschöpftheit der Natur und nicht nur der Menschen, ist es so, wie sollen wir das überwinden? Das ist immer die große Frage, die ich mir selber stelle. So, es ist süß, dass wir beide gerade gesagt haben, die Welt sollte mal Urlaub von sich selbst nehmen, aber wo geht die Welt in Urlaub?
Ja.
So. Und ist es nicht schon zu spät? Also ist die Welt nicht überarbeitet? So, hat die Welt nicht einen Burnout, wenn man so will?
Mit Sicherheit.
Wir haben noch 6 Minuten, bis der Mann kommt. 4 oder 5. Aber wir können ja sagen, wir können ja einfach jetzt mal sagen, Pause, Teil 1.
Ja.
Vielleicht reden wir nachher am Flughafen weiter. Vielleicht reden wir auch nachher am Flughafen nicht weiter. Kommt drauf an, was, wenn wir es schaffen, schaffen wir es. Wenn wir es nicht schaffen, schaffen wir es nicht.
Okay.
Liebe Hörer, falls wir es nicht schaffen sollten, dass ich mit meinem Vater und ich am Flughafen reden sollte, falls irgendein Schiff untergeht und wir länger brauchen zum Flughafen, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle schon mal. Vielen Dank für dieses sehr aufmerksame Zuhören. Ich habe ja die Hörerzahlen gesehen und fand es ganz toll. Wir machen nächstes Jahr wieder keine Pause, sondern wir machen nächstes Jahr wieder Sommerfolgen, ernste Gespräche bei gutem Wetter. Und ab nächster Woche in diesem Podcast Alles muss raus wieder Bezugnahmen zu aktuellen Ereignissen und eine andere Perspektive auf das, was in den Nachrichten passiert. Viele Küsschen an meine Hörerinnen und Hörer. Ich finde es ganz toll, dass wir jetzt schon, glaube ich, im dritten Jahr miteinander Zeit verbringen.
Tschüss.
Achso, Papa ist ja auch noch da. Lass noch auf, Vater, ich muss hier noch die App, dann muss ich noch schließen, da kann auch jeder zuhören. Wir haben nur 27 Minuten geredet, das ist ein bisschen wenig für uns beide.
Ja, aber
mach mal am Flughafen weiter.
Wir machen ja auch jetzt hier Stress.